Mein Gast in dieser Ausgabe ist immer auf der Suche nach der perfekten Welle, die er möglichst ebenso perfekt hinuntergleiten kann auf einem Surfbrett. Es ist Freddy Ohlander, er ist professioneller Big Wave Surfer und kommt aus Berlin. Da er dort seinem Beruf nicht nachgehen kann, muss er viel reisen. Das ist natürlich in Zeiten einer Corona-Pandemie nicht ganz so leicht. Darüber habe ich mit ihm gesprochen und auch darüber, dass einer seiner Lieblingsorte das portugiesische Nazaré ist. Dort gibt es mit die besten Wellen, um zu surfen auf diesem Planeten. Und jetzt viel Spaß beim Zusehen und Zuhören.
Ich freue mich, dass Freddy Ohlander mein Gast ist. Das Thema ist Surfen. Big Wave Surfen, müssen wir gleich alles klären, was damit zusammenhängt. Freddy, ich freue mich erstmal, dass du dabei bist. Wer schon ein bisschen den Hintergrund mit den Augen abscannt, der sieht, das ist auf jeden Fall nicht Berlin, wo du herkommst. Du bist woanders, klären wir auch gleich. Ich freue mich übrigens mal schon für alle, die jetzt dabei sind, Zuschauerinnen und Zuschauer auf deinem Twitch-Kanal, jetzt live und später bei mir auf meinem YouTube-Kanal. Da heißt es so, wie es da hinten an der Tafel steht, der Quossel Sportreporter. Und jetzt steigen wir ein ins Thema. Ich freue mich, dass du da bist und ich muss sagen, Surfen, also ich habe ein paar Jahre in München studiert, ich kenne natürlich den Eisbach, ja. Ich weiß, ja, dass sozusagen das Brettsurfen, das Wellenreiten seine Wurzeln auf Hawaii hat. Die früheren hawaiianischen Könige, King Kamehameha, die mussten das alle können, um sich als König zu qualifizieren. Und ich weiß, dass Nazaré eins euer Mekkas ist. Viel mehr weiß ich nicht, aber dafür bist du ja jetzt da. Sag erst mal, was ist deine Disziplin und was sind die anderen Disziplinen im Surfen, damit wir da schon mal eine Begriffsklärung haben.
Genau. Ja, also Surfen an sich, ne? Meinst du jetzt einfach, du willst einfach schon mal die Differenzierung haben von Big Wave Surfen und Surfen, oder? Mhm. Genau, also ja, gut, man kann eigentlich sagen so, dass das Big Wave Surfen und das Surfen echt zwei verschiedene Dinge sind eigentlich, ne? Und Surfen an sich teilt sich ja auch in viele Bereiche halt, ja. Es gibt halt, was sag mal, Longboarder, Performance-Surfer und alle möglichen verschiedenen Sachen halt, ja. Beim Big Wave Surfen hat man auch zwei verschiedene Bereiche quasi. Da ist einmal das Big Wave Surfen mit dem Jetski, wo man reingezogen wird. Und es gibt halt die Big Wave Surfer, die rein paddeln. Aber manchmal machen auch alle alles gemeinsam halt, ja. Also ich bin eigentlich auch einer, der überall eigentlich alles macht. Ich springe manchmal mit dem Longboard rein, ich surfe gerne kleine Wellen, ein bisschen Performance surfen. Und aber meine Passion ist halt im Big Wave Surfen und das hat sich dann über die Jahre so weiter und weiter entwickelt, dass ich da weiter reingegangen bin. Und jetzt mache ich das halt professionell, genau.
Bei den Fußballern sagt man immer so schön, das Hobby zum Beruf gemacht. Das hast du auch. Das ist dein Beruf.
Genau, ja. Ja, genau. Also man rutscht auch irgendwie immer weiter rein. Ich habe als Jugendlicher quasi als Kind angefangen und von dem Moment an, wo ich angefangen habe, mit 13 oder sowas, stand relativ schnell fest, dass es sich mein ganzes Leben danach richtet halt. Ne? Dann hat man nach allen Optionen geguckt und gesucht, wo man den Weg findet, das irgendwie auch alles zu finanzieren und immer zum Surfen zu kommen. Klar, ich bin in der Stadt aufgewachsen, da war halt kein Meer und der Drang war halt immer irgendwie ans Meer zu kommen und gucken, wie man es halt hinkriegt. Ne? Dazu kommt, ich bin natürlich in Berlin aufgewachsen, da gab es noch zu der Zeit überhaupt gar keine Surfer. Das heißt, wenn ich von Surfen geredet habe, hat halt jeder von Windsurfen gedacht. Ja? Also Surfen war komplett noch so in Deutschland, Windsurfer. Auf jeden Fall ein Windsurfer. Und dann sage ich, nee, ich mache das mit den Wellen und sowas. Und daher weiß man natürlich, dass es dann entsprechend auch lange her war schon halt. Ne? Und genau. Ja.
Du hast es mir angesprochen, haben wir in Deutschland auch an der Ost- oder Nordsee, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt so gut zum Big Wave Surfen, zum Windsurfen vielleicht schon, aber Big Wave Surfen nicht. Sag uns kurz, wo du bist, weil hinter dir ist Meer oder nicht weit von dir weg ist Meer.
Genau, ich bin jetzt auf den Kanaren, auf Fuerteventura. Ich habe hier auch zweimal gelebt und bin jetzt deswegen hier zu Besuch und arbeite auch von hier. Und ich treffe jetzt natürlich viel. Es ist gerade nicht eine gute Wellenzeit. Ich warte jetzt auch wieder auf die nächste Saison, wo ich jetzt als nächstes hinfahre, weil es jetzt gerade so ein bisschen so ein Loch, wo man nicht weiß, wo man jetzt wirklich am besten surfen kann. Aber das bin ich jetzt gerade am Planen, wo es als nächstes hingeht. Und ist natürlich mit Corona, muss man natürlich jetzt auch immer schauen, ist alles nicht so leicht. Man muss schauen, wo es am leichtesten hin ist zu reisen und wo es am besten auch geht. Und dass man dann auch gesund bleibt. Und Genau.
Das sprechen wir direkt mal an, weil, wie gesagt, es ist dein Beruf zu reisen. Das ist in normalen Zeiten eigentlich relativ angenehm. Wer reist nicht gerne? Aber jetzt ist das natürlich mit hohem Aufwand verbunden und teilweise auch mit Risiko. Wie gehst du damit um, mit diesen Risikogebieten? Hast du Angst vor dieser Viruskrankheit? Ja, es ist eine gewisse Bürokratie, Informationen einzuholen. Wo kann ich hin? Was muss ich erfüllen? Wo sind Quarantänevorschriften? Das ist angesprochen. Das ist nicht einfach mal schnell das Flugticket buchen und ab dafür.
Nee. Sondern,
das ist gerade ein bisschen komplizierter.
Nee, überhaupt nicht mehr. Und man muss ja auch dazu sagen, also jedes Land handelt es anders. Und die wirkliche Schwierigkeit liegt darin, dass sich ständig was ändert und man sich selber ständig informieren muss. Ich gehe dahin, was ist jetzt die Quarantäneauflage, wo muss ich welche Tests machen, ist die Gefahr, dass die Flieger nicht mehr zurückgehen, wenn ich jetzt so weit reise und all sowas. Also das muss man immer alles bedenken. Und dann muss ich natürlich auch bedenken, ich habe Termine vielleicht in Deutschland, was, wenn die Gefahr besteht, wieder ein krasser Lockdown kommt und ich komme da nicht mehr weg und sowas. Also muss man alles halt vorberechnen und immer das Risiko mitzurechnen. Und natürlich halt, dass man sich auch nirgendwo ansteckt und und sich halt ja dementsprechend natürlich auch verhält halt. Ne? Aber man kommt gut durch, ja, wenn man es erstmal ein bisschen raus hat, welche Seiten man checken muss und dann klappt es auch alles halt. Ne? Aber trotzdem, einfach ist es nicht. Ja.
Wie sehr ist dein Beruf auf Wettkämpfe angelegt? Gibt es Wettbewerbe, der austragt? Oder
also,
ist das eher auf anderen Füßen?
Gar nicht. Also ich war immer Freesurfer. Performance Surfing, da war ich auch eigentlich, ehrlich gesagt, nie gut genug für. Das ist halt nochmal ganz anders. Die Jungs, die richtig gut sind und die bei der wirklichen World Tour mitsurfen, die sind da mehr aufgewachsen. Die sind schon als Kind professionell und ich bin dann in eine ganz andere Richtung gegangen. Ich habe das immer so für mich gemacht. Und habe dann aber gemerkt, dass ich doch relativ gut im Big Wave Surfen bin und es mir sehr liegt und habe dann gesagt, so im hohen Alter dann doch nochmal gesagt, so doch, jetzt will ich da nochmal professionell gehen, weil ich merke, das liegt mir sehr gut und das muss man dann auch ein bisschen unterscheiden, so das Performance Surfing mit Big Wave Surfen sind schon zwei verschiedene Arten halt, ja, das braucht verschiedene Skills, ein verschiedenes Mindsetting halt und und habe halt gemerkt, das ist eher das für mich und da habe ich mich dann komplett fixiert jetzt drauf halt, ne. Das heißt natürlich nicht, dass ich das andere Surfen nicht gerne mache. Aber so Competition habe ich jetzt auch überlegt, ob ich ein bisschen im Big Wave Surfen auch mitmache. Werde ich auch ein paar Contests da wahrscheinlich. Aber ich würde es halt nicht so machen, dass ich diesen Druck habe und irgendwie was bringen muss und so. Nee, ich bleibe dann immer gerne in diesem Free Surfen und ja.
Nochmal im Zusammenhang mit Corona, glaube ich, hast zumindest den Vorteil, auch wenn das Reisen sehr, sehr schwer ist im Moment, es ist ja eine Einzelsportart sozusagen, also an Kontaktbeschränkungen im Wasser wird es dir nicht ein Problem geben, weil du bist ja allein auf deinem Brett und in der Welle sozusagen. Also das kannst du wiederum relativ gut einhalten, sehr gut sogar. Strände sind gerade in Nicht-Urlaubszeiten auch nicht so übervölkert. Also ich glaube sozusagen, die Distanzregeln, die kannst du sehr gut einhalten.
Ja, das war aber auch, muss ich sagen, eine Problematik, weil zum Beispiel in Portugal war es zuerst so, dann haben sie das Surfen verboten, dann doch wieder erlaubt. Also die Leute waren sich halt in sehr vielen Sachen immer unsicher. Ja, also auch in vielen Ländern halt die Regierung, die wissen nicht, wie damit umgegangen wird und was man eigentlich machen muss. Und beim Surfen, da bist du im Wasser. Ich gehe jetzt eh nicht an die Spots, wo viele Leute sind, weil ich suche mir immer Spots, wo ich meistens sogar fast alleine surfe. Und für mich ist dann auch auf meinen Reisen, bin ich meistens sehr viel alleine unterwegs. Klar, jetzt passiert manchmal, dass man schon ein paar Leute trifft oder so, aber das ist dann okay, weil die haben sich alle getestet dann in der Zeit und das ist man in dem Sinne eigentlich relativ sicher, ne? Soweit man es kann mit den Testen halt. Ne?
Ja. Du hast die Orte schon angesprochen, an denen du dich gern aufhältst, wo nicht so viele Leute sind. Jetzt müssen wir mal erklären, wo die sind. Also Nazaré habe ich genannt, da sind aber sehr viele Leute mal. Also
Klar,
Pandemie muss man natürlich wieder abziehen, aber prinzipiell ist Nazaré wirklich ein weltbekannter Spot für Big Wave Surfen. Was sind andere? Also ich habe irgendwie die Biscaya im Kopf zum Beispiel. Ich weiß nicht, Vicente Lizarazu, früherer Fußballprofi, der postet das, wenn man ihm folgt in der Vergangenheit. Der ist ja auch so ein Surfer, Wellenreiter.
Yeah.
Er macht das dort. Ich glaube, da ist auch ganz gut. Wo sind die Spots, wo man gut Wellenreiten kann?
Das ist eine schwierige Sache. Also es kommt immer darauf an, was man sucht. Ne? Manche mögen halt kleine Wellen, halt mit dem Longboard reinzugehen oder mit dem Shortboard, dann geht man auf andere Wellen, aber dann kommt es natürlich darauf an, was man für ein Typ ist, ob man nur warmes Wasser mag oder kaltes Wasser auch so in Ordnung ist. Oder ja, das ist halt wirklich schwer zu sagen. Also generell kann man überall auf der Welt was surfen, wo es mehr ist halt, ja, aber man muss halt so seine Prioritäten für sich setzen, wo man hin will halt, ne? Also so eine Mekka für Deutsche zum Beispiel ist immer so, ich kenne ja immer die Geschichte von Deutschen, wenn ich so rede, die angefangen haben oder so, die gehen halt immer auf die Kanaren zuerst, dann machen die mal so ein Jahr in Australien und dann irgendwann landen sie in Bali. Ist eigentlich immer die gleiche Geschichte, ja. Diese drei Orte, das hört man immer und genau, ja. Und ich persönlich, ich mochte halt immer ein bisschen Adventure, deswegen habe ich immer versucht, neue Orte zu finden und ich bin halt viel überall rumgekommen, halt im Südpazifik gesurft, dann halt so Südamerika viel durchgereist halt und Indonesien habe ich auch verschiedene Inseln besucht und ja, Australien eigentlich, ich war eigentlich überall, um ehrlich zu sein, Australien habe ich gelebt und deswegen, natürlich habe ich jetzt mittlerweile so meine Favorites und mit dem Alter habe ich dann auch irgendwann gemerkt, so ja, ich möchte mich, man will ja ein bisschen ruhiger werden, weil es auch immer sehr anstrengend wird, auch mit der ganzen Ausrüstung. Wir sind dann oft mit Kameramann und Fotograf, dann die ganze Ausrüstung, Surf-Ausrüstung, das kann dann manchmal ganz schön anstrengend werden. Und ich hatte schon immer Nazaré halt im Kopf und dass ich dann auch irgendwann leben will. Aber ich war da noch relativ jünger und habe immer gesagt, es ist noch nicht meine Zeit, ich will noch mehr sehen. Und jetzt mittlerweile habe ich so meine Base da gebildet, meine Ausrüstung hingebracht und switch jetzt auch alles hin, halt, um da wirklich zu leben halt. Ne? Genau.
Tatsächlich habe ich einen guten Freund, der ein Bali-Fan ist, der auch ja, auf dem Wellenreiter ist, also kein Windsurfer, sondern auf dem Brett surft und der ist, also ich glaube, der würde nie woanders hingehen, aber wie du sagst, da gibt's ja, da hat ja jeder so seine Favorites. Ich möchte kurz dieses Eisbach-Thema abfrühstücken. Ja. Wie ist das einzuordnen, dieses Eisbach-Ding? Ich meine, das ist ja eine ganz eigene Kompetenz, die man da haben muss, sozusagen an dieser Brücke da, an diesen Stausteinen, an dieser auf sich ergebenden Welle da zu reiten. Das hat ja mit Meer nichts zu tun. Das sind sicher ganz eigene Charakteristika gefragt im Können. Wo ordnest du das ein irgendwo? Da gibt es ja richtige Spezialisten dafür.
Genau. Das ist jetzt auch, kann man wieder sagen, so auch wieder eine ganz eigene Welt, wie du schon meintest. Also das kannst du als vom normalen Surfen und Big Wave Surfen und dann gibt's halt das, ich glaube, man nennt das jetzt Rapid Surf, ja, also River Surfen halt, ne? Und das ist auch nochmal eine ganz eigene Szene. Und da ist natürlich auch mit dem Surfset die Gewichtsverteilung zum Beispiel ist eine ganz andere als beim normalen Surfen halt. Ja, also wenn ich das jetzt gemacht habe, das erste Mal probiert habe, bin da nur hingefallen, weil das eine komplette andere Körperdynamik halt ist, ja. Aber da entwickelt sich gerade eine riesige Szene und dann ja diese Wave Pools halt überall aufgebaut. Also die Wave Pools sind nochmal was anderes, aber halt diese Flowriders halt überall. Und ja, und es wird immer größer und das ist der Vorteil für die Leute natürlich, die in den Städten leben und nicht ans Meer kommen, dass sie halt natürlich so ein bisschen das Feeling vom Surfen halt haben können. Ne? Und das Problem ist natürlich, wenn du dann ins Meer kommst, wie gesagt, sind die Bewegungen anders, aber und dir fehlt natürlich ein bisschen so die Kraft zum Paddeln und so, ne? Weil beim Surfen muss man natürlich sagen, es kommt enorm viel auf die Paddeltechnik und das Paddeln, die Kraft darauf an, ja, und das muss man halt erstmal aufbauen, wenn man lange surfen will. Ja? Wenn man halt 3-4 Stunden am Stück surft, das lernt man natürlich dann nicht beim Eisbach und dann muss man natürlich immer erstmal reinkommen und die Konditionen halt dafür aufbauen halt, ne? Genau.
Ich mache so 1-2 Mal in der Woche so Rücken- und Stabi-Übungen. Also wer vielleicht ein vergleichbares Gefühl haben möchte, kann mal so eine Übung machen, sich auf den Bauch legen und dann den Oberkörper hochziehen, sozusagen die Beine hinten hochziehen und die Arme nach vorn strecken. Das ist in etwa das, was ihr so macht, wenn ihr rauspaddelt und dann noch eben die Kraulbewegung.
Genau.
Wer weiß, wo das anstrengt, unterer Rücken, ganzer Rücken. Und wenn man das nur als Gymnastikübung macht, kann man schon am nächsten Tag Muskelkater haben. Also ich glaube, da kann man sich ganz gut reinversetzen in das sozusagen, wo eure Muskelregionen zumindest beim Rauspaddeln angestrengt sind. Kurz noch zum Eisbach, hast du selbst da auch gesurft oder warst du auf dieser Welle oder hast du das gar nicht gemacht bisher?
Ich habe einen guten Freund, der da jetzt sehr viel jeden Tag eigentlich surft und eigentlich habe ich sogar gesagt, dass ich nächste Woche mit ihm das endlich mal teste. Ich war jetzt nur in dieser künstlichen, in der Jochen Schweizer, glaube ich, war ich einmal und habe da probiert, oder wo war ich? Ja genau, da war ich, glaube ich, einmal und ich habe immer gesagt, ich gehe mal mit meinen Freunden und mache zum Eisbach, der ist bloß immer so brechend voll, dass man da immer nicht so die Lust halt hat, ja, aber er geht halt immer früh morgens und ich habe gesagt, vielleicht teste ich jetzt nächste Woche das einmal und probiere es halt mal aus, ja. Aber wie gesagt, es ist eigentlich mehr interessanter, glaube ich, für Leute, die das auch vor der Tür haben. Ne? Und da ich jetzt natürlich viel immer reise, ist es für mich nicht so attraktiv und ich halt meine Prioritäten dann natürlich woanders habe halt. Ne?
Es gibt mindestens einen Kinofilm, der sich mit dem Wellenreiten beschäftigt, mit der perfekten Welle beschäftigt. Es gibt tausend und ein YouTube-Video sicherlich. Wahrscheinlich bist du auch auf dem einen oder anderen zu sehen. Wenn man in so einer Welle ist, keine Ahnung, sind unterschiedlich groß, aber jetzt stellen wir uns mal die ganz großen vor. 20 Meter teilweise, 25 Meter. Was ist das für ein Gefühl? Versuch das mal zu beschreiben. Ich meine, auf der einen Seite ist es sozusagen Balance halten, Sport, Kraft, Muskulatur, Technik, Können. Auf der anderen Seite ist es Psyche. Wenn ich in so eine Welle gerate, wenn sie über mir zusammenschlägt, kann das lebensgefährlich sein. Also das sind schon mal grob die zwei. Dann, das kann nicht, das ist lebensgefährlich. Das sind die zwei Komponenten. Der Sport, die Technik und das andere, die Psyche, die Gefahr. Wie ist das gewichtet, sozusagen, wenn ich das ausübe? Ist das 50-50? Ist die Technik gar nicht so schwierig und das Psychologische, der größere Punkt? Versuch das mal zu beschreiben.
Das ist eine schöne Frage und gerade nach der letzten Saison hatte ich damit auch viel zu kämpfen. Also erstens natürlich, den Körper muss man natürlich mega stark vorbereiten, muss viel trainieren, auf den Atem und alles. Und den Skill natürlich da aufzubauen. Das hat sich über Jahre erstmal, dass du es schaffst, überhaupt solche Wellen zu surfen halt, ne? Das ist halt, das kommt nicht von heute auf morgen und man tastet sich da immer weiter und weiter ran. Klar, für mich persönlich, ich wollte dann natürlich immer mehr, deswegen bin ich irgendwann auch in der Serie gelandet, weil du willst dann das Größte erreichen, was geht halt. Es gibt halt nicht viele Wellen, die richtig gut zum Paddeln sind beim Big Wave Surfen. Und Nazaré ist definitiv mit die schwierigste. Es gibt vielleicht noch zwei, drei andere Wellen, die, aber Nazaré ist halt schwierig zu erklären, ist so schwierig, weil wenn du da rumpaddelst und ohne Jetski unterwegs bist, also ohne dieses Tau ins Surfen, dass du reingezogen wirst, die Wellen, die bewegen sich links und rechts die ganze Zeit in die riesigen Sets. Du musst halt immer aufpassen, dass du nie auf den Kopf bekommst halt, ja, weil dann ist die Session eh vorbei. Ja, und du bereitest dich beim Training körperlich eigentlich immer auf den Ernstfall vor, ja. Also und du weißt eigentlich, dass immer was schiefgehen wird. Passiert da auch. Also es geht eigentlich nie eine Session durch, wo alles gut läuft halt, ja. Und jetzt mal neben dem ganzen Training und Vorbereiten und den Skills, den du dafür brauchst, um aufzubauen, kommen wir jetzt natürlich zum Mindsetting halt, ne? Und mit dem habe ich, glaube ich, fast noch mehr zu kämpfen als mit den körperlichen Vorbereitungen und dem Skill. Weil gerade auch nach der letzten Season, du gehst in eine Session raus, ja, die dauert dann, sagen wir mal, 3, 4 Stunden, paddelst da rum, kriegst vielleicht ein, zwei Wellen, aber dann wirst du halt zerhauen und kriegst einen riesen Set, eine 10 Meter Welle direkt auf den Kopf, jetzt auch letzte Season. Dann kommst du aus dem Wasser und bist erstmal froh, dass du am Leben bist, ja, und erstmal zum Strand überhaupt zurückzukämpfen, ja, also dass du überhaupt zum Strand erstmal zurückkommst, mit deinem Rettungsvest, du hast zwei Westen, also eine Impact Vest und noch eine Rettungsweste, die sich aufbaut, aufbläst man nicht, eine Inflate Vest. Und dann bist du erstmal raus und wenn dann Sachen schiefgelaufen sind, dann ist es erstmal gar nicht so einfach von der psychologischen Sicht her, sich da wieder reinzutrauen halt, ja. Und da kämpft man mehr mit dem Mindsetting und als dass man mit seinem Skill und den körperlichen halt. Weil die Fitness ist dann da, man hat sie trainiert, dann muss man sich erstmal wieder rantrauen halt, ja. Und damit hatte ich jetzt auch letzte Saison relativ viel zu kämpfen, dass die Motivation dann manchmal fehlt, gleich wieder reinzugehen, dass man heftig gesmashed wurde und diese Wipeout quasi hatte, wo alles nicht so gut gelaufen ist halt, ne?
Also meine Wellenerfahrung beschränkt sich auf Adria und Flachwasser und deine Wellenerfahrung ist eine andere. Ich meine, wie gern macht man das, sich sozusagen ja täglich eigentlich in so eine Gefahr zu begeben? Und kannst du in irgendeiner Weise dieses Gefühl beschreiben, was dir im Kopf vorgeht, wenn eben dir die Welle auf den Kopf fällt? Also was passiert da? Ist da erstmal gar kein Gedanke da, sondern wirklich nur Scheiße orientieren, wo es oben, wo es unten? Sozusagen Adrenalin, keine Ahnung, bis in die Haarspitzen?
Ja, also ich glaube, meistens in den mega gefährlichsten Situationen, die ich hatte, dann, wenn ich sehe, jetzt kommt diese gefährlichste Situation, ich kann ja nicht mehr ausweichen, dann denkt man, glaube ich, wirklich, oh Scheiße, hoffentlich überlebe ich das. Das ist dann wirklich so, ja. Und ja, und dann geht es ans Eingemachte halt, ne? Und dann, aber dann schalten im Körper halt Sachen ein und Überlebensinstinkte halt, ne? Man darf halt nicht in Panik geraten, keine überflüssigen vielen Bewegungen machen, die Sauerstoff verbrauchen halt. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel unter Wasser bist und die ganze Zeit durchgewirbelt wirst, du bewegst halt nicht unnötig die Beine oder Arme. Es braucht ja Unmengen von Sauerstoff und das brauchst du halt. Ja. Und du bist jetzt gar nicht auch bei den größten Wellen so lange unter Wasser. Ja. Wir reden da jetzt mal so von 10 bis 20 Sekunden kann das. Kann auch länger mal passieren, ja. Weil du kommst halt hoch. Die Gefahr ist eher, dass du dann in einer Impact Zone bist, wo die Wellen halt die ganze Zeit einbrechen und diese Wellen kommen halt, so ein Set besteht aus mehreren Wellen und die kriegst halt alle auf den Kopf. Das heißt, du holst halt ein, zweimal Luft und musst wieder runter. Und das geht halt nicht ewig gut halt, ja. Du musst halt schnell gucken, dass du irgendwie wieder an den Strand kommst oder dass dich jemand rettet, weil ab einem gewissen Grad, wenn es zu viele Wellen sind, kann der Körper es dann nicht mehr mitmachen, weil du einfach nicht mehr genug Sauerstoff nachholen kannst und dieser Rhythmus dich dann irgendwann so langsam zerreibt, ja.
Ich zucke da ein bisschen zusammen tatsächlich. Also tut mir schwer, das vorzustellen. Das ist, ja, keine Ahnung. Manche werden sagen, das ist verrückt, sich diesem Risiko auszusetzen. Andere sagen, das ist eine Leistung. Überlasse ich denen, die uns zuhören, da draußen. Also ich hätte diesen Mut definitiv nicht. Aber ich höre so ein bisschen durch. Eigentlich, also wenn man es ganz vereinfacht, wenn die Welle drüber schlägt, eigentlich abwarten. Also sozusagen nicht gar nicht so viel machen, sondern im Prinzip eigentlich abwarten, wo es einen hinspült. So grob kann man so zusammenfassen, oder?
Genau, ja, jeder erzählt auch ein bisschen was anderes. Da muss man für sich selber auch ein bisschen herausfinden, was man machen muss halt, ne? Manche sagen ja, der Körper muss vielleicht beim Einschlag der Welle halt sehr steif sein. Und da ist auch eigentlich das Wichtigste, dass man sich wirklich zusammenrollt, um den Körper zu schützen. Gerade wenn so eine Tonne von Wasser, die können ja eigentlich quasi alle Knochen brechen. Das heißt, du musst schon darauf achten, dass dein Körper halt wirklich in dem Moment erstmal angespannt ist. Und dann versuchst du dich ein bisschen locker zu machen halt. Und wenn du merkst, dass du zu lange unter Wasser bist, habe ich, wie gesagt, noch eine Weste. Und die kann ich halt aufblasen. Und das mache ich halt, habe ich jetzt die letzte Saison sehr, sehr oft gemacht, weil es dann einfach zu lange unter Wasser ist und du einfach nicht mehr hochkommst. Und dann rast du halt hoch mit der aufgeblasenen Weste, guckst halt erstmal, versuchst dich zu orientieren, was überhaupt los ist. Ja, manchmal nach so einem Einschlag war ich auch so dizzy, dass ich einfach nicht mehr wusste, wo oben unten ist, wo der Strand ist, wo der Line-Up, wo es nach draußen ist. Also dann wirklich, da ist man wirklich nur noch so schwammig im Wasser und dann versuchst du halt eigentlich schnell zu reagieren, wenn du siehst, die nächste Welle kommt, nimmst die Luft wieder aus der Weste raus, versuchst nochmal runterzutauchen, dass du nicht den ganzen Schlag der Welle abnimmst und wenn es dann wieder zu lange unter Wasser ist, hast du noch eine Chance, nochmal wieder aufzublasen. Ne? Natürlich mit dem ganzen Weißwasser wirst du natürlich Richtung Strand geschoben und versuchst halt so schnell wie möglich am Strand zu kommen. Nur im Nazarees nochmal ganz speziell auch nochmal zu sagen, da ist auch so ein riesiger Shorewake, das heißt, die Wellen hauen auch mal richtig auf den Strand nochmal drauf. Und dann hast du noch dein Surfbrett und dann musst du auch erstmal wieder an den Strand sicher kommen, ohne dass dein Surfbrett zerbricht und du zerbrichst dabei. Ja. Also es sind halt viele, viele Sachen, das kann man sich immer alles gar nicht so vorstellen, aber es sind sehr viele Faktoren und es kommt auch echt alles erstmal mit den Erfahrungen und den Training, dass du weißt, was du da überhaupt machen musst halt. Ja.
Genau. Und ich kann es halt auch nicht simulieren, es gibt ja kein Studio dafür, keine Halle, wo ich das üben kann, sondern letztendlich kann ich das nur durch Erfahrungen lernen, sozusagen mich in der Größe der Wellen vorantasten und so weiter. Also Respekt, aber auch, sorry, ist schon krass. Also wie gesagt, ich würde es nicht machen. Gibt es an den Stränden, ja, die halt dafür auch bekannt sind, gibt es da sowas wie eine Rettungsinfrastruktur, Rescue Boys and Girls, also, Baywatch?
Ja, also meisten Stränden gibt es natürlich schon Rettungsschwimmer und alles, die sich ja noch retten, auch in Mexiko. Das Problem ist zum Beispiel, in Mexiko hatte ich in der letzten Saison auch meine Leashes gerissen, mein Bett war weg und ich bin in eine Strömung reingeraten und dann sind halt die Wellen die ganze Zeit auf mich reingeschlagen. Das war auch eine Big Wave Flash und ziemlich große Wellen. Und die haben das natürlich gesehen und wollten mich mit dem Jetski retten. Das Problem, in diesem Moment konnten sie mich nicht retten, weil da, wo ich war, war halt eine miese Zone, wo die Wellen halt genau raufbrechen. Die hätten sich selber in Lebensgefahr gebracht. Das heißt, ich habe auf den Strand geguckt die ganze Zeit und auf die Leute geguckt und gesagt, ey Leute, wenn ihr mich nicht rettet, ich gehe jetzt einfach drauf, ich kann nicht mehr. Ja? Also und, ich musste immer ständig wieder runtertauchen, Luft holen, also komm wieder hoch, Luft holen, dann kam die nächste Welle und haut auf einen rauf und ich musste halt gucken, wie komme ich da weg. Und zum Strand konnte ich nicht, weil die Strömung es nicht mehr zugelassen hat. Also musste ich aufs Meer wieder raus und durch die Wellen durchtauchen mit der Strömung. Das sind alles so diese Erfahrungswerte. Man muss halt wissen, was macht die Strömung, wie komme ich jetzt hier raus aus dieser Zone. Und dann kam ich irgendwann durch das Feld raus und dann kamen die hinten rum aufs Meer und da konnten sie mich dann endlich retten. Ja, und ich war, also da war es echt so, also da war ich wirklich low, ja. Also es war wirklich, weil wie gesagt, wenn es die ganze Zeit ist, dass du runtertauchst und zersmashed wirst und immer wieder Luft holen musst, ab einem gewissen Punkt kannst du es nicht mehr halt, ja. Und dann wird es ja wirklich lebensbedrohlich halt, ja.
Ich weiß nicht.
Genau. Und,
ja, entschuldige.
Ja, was ich noch sagen wollte, und jetzt zum Beispiel auch in Nazaré, da haben die jetzt auch extra ein Rettungsteam zur Seite gestellt und wir bezahlen die auch und die passen auf uns auf. Und natürlich, wenn du jetzt Tauen machst hast du natürlich immer deinen Fahrer, der auf dich aufpasst halt, ja, und der dich versucht immer zu retten und der immer an deiner Seite ist halt, ja, und die, da gibt's auch noch, wenn es richtig groß ist, einen Spotter, der am Strand steht mit einem Walkie-Talkie und natürlich auch alles beobachtet, wo die Gefahrzonen sind. Aber ich mache ja bisher immer noch Paddeln, ich gehe jetzt weiter rein ins Pound, aber beim Paddeln war ich halt immer alleine, ich hatte halt kein Rettungsteam oder irgendwas. Und wenn du da in diese gefährlichen Zonen kommst, da kann dir auch keiner helfen, auch nicht die Leute vom Strand halt. Höchstens jemand mit einem Jetski könnte versuchen, dich zu retten halt, ne? Genau.
Also ich weiß nicht, es gibt ja so ein paar Sachen, ne? Was ist schlau oder wie schlau ist es, auf zwei Skiern mit 140 die Streife runterzufahren? Wie schlau ist es, auf 5 mm Fahrradreifen einen Alpenpass mit bis zu 100 Stundenkilometern und dann in die Kurve zu gehen, schon abgebremst, aber das halt mit Seilzugbremsen letztendlich, ja? Oder wie ist deins? Soll sich jeder selber sein Bild machen, was sozusagen für ihn oder für sie das am riskantesten erscheinende ist? Gewöhnt man sich an sowas wie in Lebensgefahr kommen? Gibt es sowas wie einen Gewöhnungseffekt oder ist es immer wieder, sodass du sagst, boah, krass?
Ja, genau, das ist ja auch, also wir reden ja die ganze Zeit über die Gefahren und wie heftig das und alles ist, ne? Aber warum tut man das eigentlich? Ist ja eigentlich die interessantere Frage halt, ne? Und klar, ich mache auch andere Extreme, ich habe auch Skydiving gemacht und ich habe alles so geliebt, wo immer die Extreme schon drin liegt, ja? Das muss jeder eigentlich für sich persönlich herausfinden. Wenn ich jetzt so eine große Welle natürlich catche und alles gut geht, ja, das ist natürlich das beste Gefühl der Welt halt, ja. Wenn du in der Natur so einen riesen Berg absurfst, ja, und das ist unbeschreiblich. Erstmal, also ich beschreibe das am liebsten gerne mit den Emotionen. Diese Welle kommt auf einen zu, man hat halt Angst, das Adrenalin schießt hoch, ja, und man denkt so, oh, das muss ich jetzt schaffen und sonst geht alles schief. Und aber wenn du dann stehst und es schaffst, dann kommt halt so eine Freudenexplosion, ja. Also das ist halt ein richtiger Hype und natürlich, für diese Emotionsphase, wie ich so gerne sage, das ist halt unbeschreiblich. Ja? Kann man auch gar nicht, das kann man fast gar keinem erklären, das muss man halt selber erleben halt. Ne? Dann natürlich sagen natürlich viele, okay, ja, du bringst jetzt in den vielen Sportarten vielleicht dein Leben ins Risiko, ist das wert, schätzt dein Leben nicht genug oder irgendwie sowas. Ich glaube, wenn du diese Momente durchlebst und auch mit, ist ja nicht, dass ich da einfach reinspringe, keine Erfahrung, ich weiß ja schon, was ich mache natürlich. Ne? Und das Ding ist halt, wenn alles gut geht und du dieses Emotionsbad hattest, schätzt du dein Leben eigentlich noch viel, viel mehr. Ja? Und das ist, was es eigentlich wert ist. Und wenn alles gut geht und ja, das, um es versuchen zu beschreiben, warum ich das so mache halt. Ne? Also ich glaube, ja, die Wertschätzung des Lebens ist noch viel mehr da, als ohne diese Sachen, die ich machen würde halt. Ja.
Ich weiß nicht, ob ich unseren Zuschauern raten soll, das auszuprobieren. Man kann es ja mal auf kleinen.
Ja, genau.
Aber
das kann man auch in anderen Sachen finden. Ne? Ja, also ich meine, ich habe halt in den Extremsportarten gefunden, gerade im Big Wave, aber ich meine, das ist ja immer so mit Passion. Ja, das muss jeder für sich halt wissen. Ein Musiker oder ein Künstler, ja, der geht halt in seinen Sachen so auf, dass er sagt, boah, das Leben ist so schön, ja, weil ich halt genau meiner Passion folge halt. Ja? Und ich denke, das kannst du jedem. Oder manche auch in ihrem Beruf halt. Ja, also auch ein Business Manager, der sich da reinhängt, jeden Tag 12 Stunden arbeitet, ja, ich sag mal, wenn ihm das gefällt und er da richtig aufgeht und es ihm so seinen Wert im Leben gibt, ich glaube, das kannst du mit allem so vergleichen im Leben halt, ja.
Wie sieht so ein typischer Tag für dich aus? Also trainieren wirst du viel müssen, vor allem Kraft, auch Beweglichkeit, Balance, Stabilität und auch ja, Beweglichkeit, Geschmeidigkeit. Wie machst du das? Mhm. Wann stehst du auf? Wann gehst du ins Bett? Ist das unrhythmisch? Hast du ganz bestimmte Zeiten, an die du dich da über die Jahre gewöhnt hast? Wie machst du das?
Ja, also das ist halt immer bei mir so, sobald ich weiß, wo ich hinfahre und wann es losgeht, der nächste Trip und was ich machen werde, dann habe ich erst die Motivation. Vorher mache ich dann eigentlich eher nur das Nötigste an Training, halt, ja, eigentlich nur Muskeln aktivieren, ein bisschen fit bleiben. Aber sobald ich weiß, es geht ans Eingemachte, dann fange ich halt wirklich meinen Trainingsplan an. Und für mich, da ich ja jetzt auch schon einiges Erfahrungen im Training so mit so vielen Leuten trainiert habe und so, das perfekte Training für mich gibt es eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich, für mich liegt eigentlich eher in der Abwechslung vom Training und ich versuche so möglichst viele Trainings, die verschiedene Körperbereiche, verschiedene Sachen ansprechen. Und ich glaube, der Mix am Ende macht es halt, ja. Und da gehört einfach alles dazu halt, ja. Und ich liebe es auch immer wieder mit neuen Leuten, die mir neue Ideen bringen. Und es gibt halt so viele Arten von Training, dass man nie irgendwo sagen kann, das ist das perfekte Training für diese Sportart oder so. Das muss halt jeder für sich selber herausfinden, den Weg. Und ich mag halt die Abwechslung, ja. Also ich bin da total Ich bin auch immer heiß drauf, wenn mir neue Leute neue Sachen zeigen oder sowas halt. Ja.
Machst du diese eine Übung, die ich vorhin beschrieben habe? Gehört die in irgendwie zu deinem Repertoire?
Welche, die du mir jetzt
Die ich
gemacht
vorhin
hast?
beschrieben habe, mit dem auf dem Bauch liegen und den Oberkörper dann hochheben, sozusagen Beine
Nee,
anheben.
das, nee, nee. Also das ist aber das ist gar nicht schlecht. Also wenn du jetzt ein Anfänger im Surfen bist oder so, diese Muskulatur zu aktivieren, das ist sehr, sehr gut. Also das würde ich auf jeden Fall raten. Aber ich selber habe das ja schon alles die Muskulatur aufgebaut dafür. Deswegen, ich trainiere da anders. Und ich muss auch natürlich viel trainieren, weil ich halt immer wieder Verletzungen auf der Front trage halt. Und jetzt hatte ich halt von Mexiko halt viele Verletzungen. Ich habe mir die Wirbelsäule gestaucht bei einem Fall in der Welle und das hat echt lange gedauert. Also ich habe jetzt echt ein Jahr und dann die Schulter auch noch ein bisschen kaputt gehabt und da musstest du eher so eine Trainings machen, die das halt wieder aufbauen und stabilisieren und wieder stärken halt. Ja. Und das ist wirklich Arbeit. Also hätte ich selber nicht gedacht. Mit dem Alter natürlich kommt es dann nochmal schwieriger und da muss man echt dranbleiben und jetzt bin ich echt froh, dass es weg ist. Ich hatte schon so, boah, wow, das geht überhaupt nicht mehr weg, aber dann haben mir auch Freunde geholfen und ein paar Physios und so. Und ja, wenn man wirklich dranbleibt, dann geht es doch alles wieder in Ordnung. Ne?
Letztendlich ist für uns alle der eigene Körper das Kapital, ob wir ihn jetzt an den Schreibtisch bringen müssen oder eben ins Wasser. Aber wenn man Profisportler ist, ja, das ist ja Profisporttum, kann man so sagen, dann ist der Körper noch mal mehr Kapital, denn wenn er nicht mehr funktioniert und er wird dann schon anders beansprucht, dann kann man es einfach nicht mehr machen. Wie gehst du mit diesem Punkt um, dass du sagst, okay, der Körper ist mein Kapital. Du hast schon ein Stück angedeutet, wenn der nicht funktioniert, dann kann ich kein Geld verdienen.
Ja, klar. Aber da geht halt gar nichts mehr. Da muss man auch schon ein bisschen aufpassen. Ne? Auch so eine Sache, wenn ich jetzt vielleicht nächste Woche nach München fahre und ein Eisbad springe, ich meine, wie du schon meinst, Steine und so, wenn du dich dann bei so einer Aktion, weil du es halt nicht kannst, ja, einfach blöd hinpackst und dann eine Verletzung kriegst und deine Surfbretts dann halt nicht mehr funktionieren, dann ist es natürlich blöd halt. Ne? Also man muss schon auch ein bisschen immer aufpassen. Aber ich meine, klar, das ist halt das Risiko, was man mit sich trägt. Aber bei jeder Liquid-Session kann was schief gehen und da muss man halt schauen, wie man mit umgeht halt danach. Ne? Auf jeden Fall mit den Verletzungen nicht frustrieren. Da muss man sich halt erstmal wieder auf andere Sachen konzentrieren und ja, aber klar, das Körper ist A und O, ne? Also definitiv.
Wer sind die, die dich unterstützen? Ich meine, du hast jetzt keinen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsvertrag mit dem Meer, wo du am 29. dein Gehalt kriegst, sondern du musst ja irgendwie Partner finden, Firmen finden, die dich unterstützen, Videoproduktionen vielleicht machen. Wie ist quasi da das Geschäftsmodell? Social Media ist sicherlich ein Teil davon.
Ja, es ist mega schwierig. Auch die ganzen Big Wave Surfer in Nazaré oder sowas. Nicht jeder hat jetzt irgendwie beste Sponsoren oder sowas, dass die sich finanzieren können halt. Ne? Also ich gehe da halt verschiedene Richtungen. Ich arbeite auch nebenbei noch im Familienunternehmen in Immobilien, um das auch alles noch ein bisschen mehr zu finanzieren, weil es ein teurer Sport natürlich halt. Ne? Und selber habe ich noch eine Surfagentur, die jetzt durch Covid natürlich ein bisschen lahmgelegt ist, halt auch alles mit den Reisen. Und ich baue auch gerade eine neue Firma in Portugal halt auf, ein neues Businessmodell. Also man muss auch ein bisschen smart agieren, ne? Also wenn man noch den Traum hat von einem Profisurfer, ist nicht so einfach. Und da schaffen es auch ganz wenige, dass die wirklich komplett davon leben können und wirklich nur das nur enjoyen können und ne? Also da muss jeder auch wirklich seinen Weg selber finden halt. Ne? Und es ist auch nicht einfach. Und wie gesagt, und die meisten die da auch anfangen, müssen sich irgendwie selber finanzieren und das geht halt nicht immer nur über Sponsoren oder sowas halt. Ne? Und Sponsoring in diesen Covid-Zeiten ist sowieso schwierig halt. Ne? Also da sind die Unternehmen, haben da auch eher zugeknüpfte Taschen gerade. Und ja, ich habe jetzt noch einen Vertrag jetzt auch gerade unterschrieben, wo ich gemanagt werde und auch Motivationstraining noch um drauf noch machen werde und sowas halt. Also man muss halt umso mehr Kanäle man hat, wo Geld reinkommt, umso besser halt. Ne?
Das ist schon spannend, das sicherlich auch zum Teil des Business zu machen, die Erfahrungen, die du machst, unabhängig jetzt vom täglichen Ausüben. Aber ich finde es ja auch spannend, die Erfahrungen, die du machst, irgendwo weiterzugeben, vielleicht auch noch detaillierter an bestimmten Punkten. Und auch sowas kann man ja in bare Münze umwandeln, weil das für viele ganz, ganz wichtig ist, da vielleicht eine Brücke, einen Tipp zu haben, wie man das machen kann. Was sagt deine Familie dazu? Nicht zu deinem Geschäftsmodell, sondern schon dazu, dass du dich halt schon mehrmals die Woche in ein gewisses Risiko begibst.
Ja, genau. Und was ich jetzt halt auch noch neu aufbaue, ist halt, wie gesagt, was ich jetzt schon erwähnt habe, ein neues Konzept halt in Portugal halt. Da will ich halt versuchen jetzt, weil ich halt immer früher auch viel gecoacht habe, ich habe Surfschulen gemanagt und sowas, habe halt viel auch in jungen Jahren als Instructor gearbeitet, habe das auch gemacht. Und jetzt will ich das halt ein bisschen auch ins Big Wave Surfen anwenden halt, ne? Und den Leuten halt ein bisschen das Gefühl geben, was ist Big Wave Surfen, Equipment, wie ist das Gefühl, mal mit den Tauen machen und all sowas. Und in diese Richtung gehe ich jetzt. Und ich hatte auch schon relativ viele Anfragen, obwohl ich das noch nicht mal gestartet habe. Und ja, will das den Leuten halt auch mal ein bisschen näher bringen, was das da eigentlich ist und was da eigentlich passiert halt, ne?
Und die Family, kriegst du täglich Nachrichten, Freddy, wie geht's dir, alles okay?
Immer, ja, klar. Also mein Vater, muss ich sagen, dem erzähle ich relativ immer wenig, weil der immer sehr besorgt ist halt. Ja. Meine Mutter ist immer relativ offen, die ist da easy mit und die freut sich immer über alles, wenn alles auch gut geht natürlich, aber ja, die Familie ist da immer schon sehr, sehr hinterher halt. Ja.
Was mich mal interessiert, ist Deutschland ein Surferland? Können wir ruhig das Windsurfen mit einbeziehen zu den Zeiten, als Robbie Nash noch aktiv war. Da gab es ein, zwei gute deutsche Windsurfer. Ich habe jetzt den Namen nicht auf der Kette. Vielleicht du, weiß ich jetzt nicht. Es gibt den Sebastian Steudner aktuell, der sozusagen parallel mit dir, kannst du auch sagen, was ist bei dem anders, was ist bei euch gleich. Der ist, glaube ich, schon sehr bekannt. Der ist vielen Begriff, vor allem in seiner Heimat Franken, Bayern. Ist Deutschland dafür, dass wir keine riesen Wellen haben? Trotzdem, gibt es so eine Art Surferliebe in Deutschland?
Also ich glaube, das hat sich mittlerweile echt mega krass aufgebaut. Ja. Also wie gesagt, wo ich angefangen habe, da war Surfen halt, wie gesagt, Wellenreiten kannte man noch gar nicht wirklich. Ja. Aber die Medien haben so enorm gepusht. Ja. Und ich glaube, es wurde viel dieser Lifestyle als Produkt verkauft und dadurch ist auch in Deutschland eine riesige Szene entstanden. Ja, also egal, wo ich hinreise, ich treffe ja immer Deutsche überall, die surfen halt. Ne? Und es ist halt, Surfen ist nicht nur Surfen an sich, sondern es ist immer verkauft mit der, oder gedacht, kombiniert mit den Gedanken Freiheit. Ja, und es ist ja auch eigentlich so. Ne? Du bist an der Küste, du bist in der Natur, connectest mit der Natur. Und das ist der Ursprunggedanke auch vom Surfen halt. Ne? Dass du mit der Natur connectest und das Gefühl von Surfen einfach enjoyst und meistens waren es ja auch damals, wo es alles gestartet hat, auch Hippies oder sonstiges, ja, sehr freie Menschen halt, ja, die sich aus dem System halt ausgelenkt haben und versucht haben, einen anderen Lebensstil zu leben halt, ne? Und natürlich, sobald Unternehmen einsteigen und das alles ein bisschen kommerzieller wird, sieht das alles schon wieder anders aus, ja, und ich muss auch sagen, manchmal habe ich mir auch gedacht, boah, warum mache ich überhaupt noch Surfen, ja, weil die Spots in der Welt sind einfach überlaufen mittlerweile. Und es ist auch viele aggressive Stimmung meistens im Wasser. Jeder will natürlich zeigen, was er kann und dann natürlich die ganzen Pro-Surfer und es ist halt mittlerweile gar nicht so ein schönes Bild mehr, so wie ich es kennengelernt habe, als ich angefangen habe. Ja. Und deswegen für mich selber, ich versuche dann immer an Orte zu kommen, wo ich immer noch diesen Vibe habe, wo ich viel auch alleine surfe oder nur mit meinen Freunden und wirklich in der Natur bin halt, ja, fern von Städten und all sowas. Also das hat sich sehr, sehr verändert, definitiv, das Ganze. Ja.
Wir hatten vorhin über die Spots gesprochen, den ungewöhnlichsten, den ich gehört habe in den Medien und vielleicht warst du da auch schon mal, ist Kamtschatka. Da kann man offensichtlich auch ganz gut Wellen reiten, ist in Russland sehr beliebt. Warst du da auch schon mal?
Nee, noch gar nicht gehört davon.
Also, jetzt habe ich es heiß gemacht. Aber da, wir hatten es vorhin von Warm- und Kaltduscher, warmes Wasser, kaltes Wasser. Ich glaube, Kamtschatka ist relativ kaltes Wasser. Also muss man dann vielleicht auch wollen. Wenn man jetzt mal von den wirklich von den ganz großen Wellen weggeht, wenn man jetzt so quasi, was so jeder mal vielleicht machen kann im Urlaub, würdest du das als schwere oder als leichtere Sportart einschätzen? Wie gesagt, wenn ich das jetzt so in den allerersten Zügen, ja, auf ganz kleinen,
ja,
ist es dann eher eine schwierigere Sportart? Wir denken jetzt vielleicht an dieses Paddeln, dieses auf diesen Sups. Das ist ja schon nicht ganz einfach. Muss man schon gut die Balance halten in der Körpermitte, um dann nicht abzukippen. Aber ja, wie ist es mit dem Brett, wenn man kein Paddel mehr hat zum Ausgleichen, sondern sich da die Welle runtertragen lässt?
Ja, viele vergleichen es halt auch oder fragen mich dann immer halt auch, wo ich in meiner Surfagentur, ja, wie kannst du es vergleichen mit Windsurfen, Kitesurfen, Wellenreiten, was ist da so das Schwierigste zu lernen halt, ja? Also ich meine, natürlich hat jedes so seine Schwierigkeiten, aber Surfen sieht ja immer relativ einfach aus, ja? Und deswegen, immer wenn ich viele Leute gecoacht habe und die so völlig begeistert rein und dann nach einer halben Stunde saßen die am Strand und konnten nicht, und dann meinten so, oh, ich hätte nie gedacht, dass das so anstrengend ist halt, ja. Und ich muss sagen, Surfen kommt drauf an, wie weit du kommen willst im Surfen. Ja, aber die Anfangsschritte, einfach jetzt mal im Weißwasser mit dem Wellenbrett zu rutschen und da mal aufzustehen, ist noch relativ einfach. Ja, aber wenn es dann später halt geht, die grünen Wellen abzusurfen, also ohne Weißwasser und da auch noch die Turns zu machen, ist ein wirklich schwerer Sprung. Und da muss man schon Disziplin haben und auch wirklich dranbleiben halt. Ja, und da reicht natürlich auch manchmal nicht einfach nur in ein, zwei Wochen Urlaub, sondern da muss man wirklich mal länger an einem Ort bleiben und das surfen. Das ist halt wirklich, das ist nicht einfach. Das ist schon relativ schwer. Und dann fehlt meistens den Leuten, was ich ja durch Coachen auch immer gelernt habe, dass die Motivation dann schnell abflacht, weil am Anfang war es cool, aber um die nächsten Schritte zu kommen, die sind halt so schwierig, dass die dann halt ein bisschen verzweifeln halt. Ja? Wenn du dann natürlich einen guten Coach oder sowas an der Hand hast, dann geht's halt noch. Aber alleine verzweifeln manche doch dann die Leute ja, daran.
Vielleicht probiere ich es ja auch mal aus an der Adria, wo die Wellen flach und klein sind. Ich habe nur zwei.
Ja, oder auf. Ich meine, an der Ostsee wird auch viel angefangen oder in der Nordsee halt. Ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Ich habe ja auch viel auf Sylt immer angefangen. Das sind halt mini kleine Wellen, aber um einfach einen Einstieg zu bekommen, das Gefühl zu bekommen oder ob das überhaupt was für einen ist halt, ne, kann man auch in Deutschland anfangen halt. Ne.
Guter Tipp, geht auch bei uns, ohne weit reisen zu müssen, gerade jetzt in Covid-Zeiten vielleicht erstmal das in der Nähe suchen oder eben doch Eisbach in München, eben dieses Fluss Surfen machen. Zwei Fragen habe ich noch. Die eine ist das. Ist das Quatsch oder gibt es das wirklich?
Das gibt es wirklich, ja. Den Chaka, ich glaube ursprünglich aus Hawaii und ist der Surfergruß und viele sagen dann auch noch Aloha oder sowas. Ich persönlich mache das jetzt nicht, weil ich komme auch nicht aus diesen Gebieten und deswegen, aber viele benutzen das, aber
ja, genau. Hat man mir erzählt sozusagen, also würde funktionieren, aber manche machen es, manche nicht. Insofern haben wir habe ich das für mich geklärt. Einer meiner großen Lebensfragen tatsächlich war das, habe ich mich immer gefragt, hat man mir jetzt das weiß gemacht oder gibt's das? Und die letzte Frage, die ich an dich habe, dann bist du entlassen. Hinter dir geht so langsam, die Sonne zeigt sich so hinter den Wolken. Ja. War die ganze Zeit so ein bisschen grau, aber jetzt wird es besser. Was steht noch an für dich heute und in den nächsten Tagen?
Heute, also eigentlich ist ja jetzt hier keine Wellensaison und die Winde sind nicht richtig für die Wellen, aber jetzt am Wochenende vielleicht kommt doch ein größerer Swell und sogar vielleicht sogar für eine Big Wave was ausreicht. Da bin ich selber gespannt gerade und beobachte das. Ansonsten halt Homeoffice, arbeiten, halt ein bisschen am Strand abhängen natürlich und gucken, ob man da irgendwo noch ins Wasser springen kann halt. Ja, genau, so schaut es gerade aus. Und dann, wie gesagt, nächste Woche erstmal wieder nach Deutschland. Ich habe ein paar Termine und dann wird der nächste Trip halt geplant. Eigentlich ursprünglich war jetzt Mosambik angesagt. Und da wollte ich halt auch ein bisschen Footage machen, ein bisschen filmen. Und das Problem ist halt auch da gerade wieder, wie die Regulierungen sind und ob das so einfach ist. Und dann hat ja Mosambik auch gerade noch Schwierigkeiten im Norden halt mit den Gasplantagen und so. Und wo angeblich die S auch noch da sein soll. Das heißt immer, auch in die Länder, wo ich reise, ich versuche natürlich immer da, wie ich schon meinte, hinzukommen, wo auch wenig los ist und wo man auch für sich surfen in der Natur. Sind dann aber auch manchmal Orte mit Schwierigkeiten, wo man auch immer ein bisschen gucken muss, oh, ist es nicht ein bisschen zu gefährlich, jetzt dahin zu reisen. Also man muss halt echt erstmal das alles auswerten und dann eine Entscheidung treffen halt.
Also für alles auch ein Stück weit Respekt von mir. Wie gesagt, das muss man irgendwie wollen. Ne? Manche fahren halt am liebsten am Gardasee oder so. Da gibt es eine warme Dusche. Ich zum Beispiel. Ja? Und manche halt in jeder Art so ein bisschen auch das Adventure-Risiko. Das ist okay. Ich habe davor Respekt und Verständnis auch. Wie gesagt, es ist dein Beruf ganz einfach. Und ich finde es irgendwie faszinierend. Ich würde es nicht machen. Ich traue es mir nicht, ganz, ganz offen gesagt. Yeah. Wo kann man dich finden? Nicht zum Anfassen. Jetzt sozusagen, haben wir ja geklärt, wo du gerade bist und in den nächsten Wochen willst zumindest. Aber wo kann man dich finden? Wo bist du sozusagen online auffindbar? Instagram, YouTube, kann man dich da irgendwie anschauen, deine Wellen sehen, wo du runterreitest?
Genau, also mein Main-Account eigentlich freddy.olanda. Da kann man eigentlich alles sehen, was bei mir gerade so passiert. Ich mache auch echt viel Stories und all sowas. Und zukünftig werde ich natürlich auch ein bisschen vielleicht mehr an YouTube nochmal, an TikTok, aber eigentlich die Main-Plattform ist Instagram und da kann man eigentlich alles mitbekommen. Und dann noch meine Website halt, freddy.olanda, bigwavesurfers.com und ansonsten Genau, ja. Da sieht man immer, wo ich dann bin und wo ich gerade sein werde oder was jetzt nächstes geplant ist. Und aber im Winter eigentlich kann man mich jetzt immer in Nazaré finden. Das ist jetzt wirklich so, dann lebe ich da auch immer und bin da eigentlich immer zu finden.
Lieben Dank dir, Freddy, für deine Zeit, für die spannenden Antworten, die du mir gegeben hast. Ich bin fasziniert auf jeden Fall. So viel kann ich sagen. Danke allen, die jetzt zugeguckt haben, fürs Dabeisein. Wer es nochmal gucken möchte, der kann das gerne tun. Am Freitag in einer Woche dann auf meinem YouTube-Kanal. Freue ich mich über so
Genau.
viele wie möglich, die da reinklicken. Dir wünsche ich erstens Gesundheit, also A, was den Virus betrifft. Zweitens Verletzungen, ganz wichtig, dass du da dir nichts tust. Ja, und ganz einfach weiterhin viel Erfolg bei deinem Sport, dem Big Wave Surfen. Danke dir, Freddy.
Ja, vielen Dank auch und für das nette Interview.